East Africa, Tanzania, Uganda and Kenya, Jerusalem, A-Town, wherever you are.
Eine Löwenjagd. Meine liebe Mutter, nenn mich nicht Baby. Ich hörte auf, ein Baby zu sein. Bei meiner Initiation. Ich werde euch eine Löwengeschichte erzählen. Dort, wo ich lebe, in Nordkenia, ist der Löwe ein Symbol für Tapferkeit und Stolz. Löwen haben ein besonderes Auftreten. Tötest du einen Löwen, wirst du von jedermann geachtet. Andere Krieger denken sich sogar Lieder aus, die deine Tapferkeit rühmen. Es ist daher der Traum eines jeden Kriegers, einen Löwen zu töten, wenn sich die Gelegenheit dazu ergibt. Während ich heranwuchs, hatte ich viele Begegnungen mit wilden Tieren. Elefanten, Nashörnern, Büffeln, Hyänen. Aber zu der Zeit, als ich diese Geschichte zutrug, ich war damals ungefähr 14, hatte ich noch nie einem Löwen gegenübergestanden. Noch nie. Ich hatte aus dem Mund all der jungen Krieger Geschichten gehört, und darin hieß es immer: Wahnsinn, gestern haben wir einen Löwen gejagt. Sie prahlten damit. Und ich sagte immer: Tolle Sache. Was ist so toll an einem Löwen? Es ist nur ein Tier. Wenn ich mich gegen Elefanten oder Nashörner verteidigen kann, dachte ich, warum nicht auch gegen einen Löwen? Ich war gerade aus der Schule zurückgekommen und hatte Ferien. Es war Dezember und es regnete. Ausreichend. Alles war grün und wunderschön. Die Kühe gaben eine Menge Milch. Um sie von den Zecken fernzuhalten, waren die Rinder ins Tiefland getrieben worden. Dort gibt es gutes Gras, obwohl es trockener als im Hochland ist und hier und da einige Felsen. Und dort gibt es keine Zecken, so dass du dir über die Gesundheit des Viehs keine Sorgen machen musst. Aber die Gegend ist bekannt für ihre wilden Löwen. Sie streifen dort frei herum, als gehörte ihnen das Land. Ich verbrachte 2 Tage im Dorf mit meiner Mutter. Dann kam mein Bruder Ngoliong nach Hause, um sich seine Haare flechten zu lassen. Er bat mich, einen Ältesten zu einem Rinderpferch zu begleiten. Ich würde sagen, dass der Rinderpferch so 30 bis 40 Kilometer entfernt war. Das hing vom Weg ab, den man wählte. Und es ging durch felsiges Gebiet und viel Buschland. Mein Speer war zerbrochen, deshalb ließ ich ihn zu Hause. Ich trug einen kleinen Stock und eine kleine Keule. Bekleidet war ich mit meinem Nanga, einem roten Tuch, das um die Hüften gewickelt wird. Wir brauchten den ganzen Tag, um hinzukommen. Aber bei Sonnenuntergang schritten wir durch die Lücke in dem Zaun aus Akazienzweigen, der unseren Pferch umgab. Innerhalb eines Radius von 8 Kilometern waren mehrere Rinderpferche verstreut. Nachts konnten wir in der Ferne Feuer sehen. So wussten wir, dass wir nicht allein waren. Gleich als wir angekommen waren, erfuhren wir von meinem Bruder im Matarion, dass 2 Löwen die Pferche in Schrecken gehalten hatten. Doch Löwen sind schlau. Wie Diebe begeben sie sich irgendwo hin, schauen sich um, schlagen zu. Aber sie kommen kein zweites Mal an den gleichen Ort zurück. Nun ja, dies war unser Unglückstag. Am Abend, als die Kühe von der Weide zurückkamen, hatten wir eine Menge Milch zum Trinken und fühlten uns gut gesättigt. Wir saßen zusammen ums Feuer und sangen Lieder. Lieder über unsere Freundinnen. Tapferkeitslieder. Wir tauschten Geschichten aus und ich erzählte von der Schule. Die anderen waren immer wissbegierig, sie wollten verstehen, was eine Schule war. Im Lager hielten sich 4 Familien auf, aber die meisten älteren Krieger waren ins Dorf zurückgekehrt, um sich mit ihren Freundinnen zu treffen und sich die Haare flechten zu lassen. Es waren daher nur 3 erfahrene Krieger da, die gegen einen Löwen kämpfen konnten, sowie der Älteste, der mit mir hergekommen war. Der Rest von uns war jünger. Wir gingen gegen 11:30 oder 12 schlafen. Im Lager schliefen wir alle im Freien unter den Sternen. Da gab es kein Bett, nur ein auf der nackten Erde ausgebreitetes Kuhfell. Nachts wird es kalt in diesen Wüstengebieten. Zum Zudecken benutzte ich das Nanga, das ich tagsüber getragen hatte. Das Kleidungsstück bedeckte kaum meinen Körper, und ich bemühte mich die ganze Zeit, es zu dehnen, um mich darin einzuwickeln, aber es ließ sich nicht in die Länge ziehen. Also rollte ich mich darunter zusammen, versuchte, mich warm zu halten. Alles war still. Der Himmel war klar. Kein Anzeichen von Wolken. Das Feuer war gerade ausgegangen. Wie Millionen Diamanten funkelten die Sterne am Himmel. Einer nach dem anderen fielen wir alle in den Schlaf. Obwohl ich müde war, war ich der Letzte, der einschlief. Ich war so aufgeregt, weil ich am nächsten Morgen die Rinder auf die Weide bringen durfte. Um Mitternacht weckte mich ein mächtiges Geräusch. Es war wie Regen, aber nicht ganz. Ich schaute mich um. Die Sterne waren verschwunden, Wolken überall, und es fiel Nieselregen. Aber das war nicht das Geräusch. Das Geräusch rührte daher, dass alle Rinder zu pissen anfingen. Alle, ohne Ausnahme und in alle Richtungen. Und das deutet auf die Anwesenheit eines Löwen hin. Eine Hyäne veranlasst sie nicht dazu, ebenso wenig ein Elefant oder ein Mensch. Das tut nur ein Löwe. Wir wussten sofort, dass ein Löwe dabei war, uns anzugreifen. Die anderen Krieger begannen eine Menge Lärm zu machen. Ich stand auf, wie sie, aber ich konnte meine Schuhe nicht finden. Ich hatte sie vor dem Schlafengehen ausgezogen. Und jetzt war es stockfinster. Manche Krieger schlafen angesichts von Gefahr mit den Schuhen in der Hand und den Speeren in Greifweite. Aber ich konnte meine Schuhe nicht finden. Und ich hatte nicht mal einen Speer. Dann ließ der Löwe sich vernehmen. Ein mächtiges Brüllen. Wir liefen in Richtung des Gebrülls. In diesem Augenblick hörten wir die rasselnden, gutturalen Töne einer Kuh. Und wir wussten, dass der Löwe sie an der Gurgel hatte. Überall waren Rinder. Sie rannten sich gegenseitig über den Haufen und auch uns. Aus allen Richtungen hörten wir Geräusche, laut rufende Menschen, trampelnde Tiere. Aber wir konnten nicht das Geringste sehen. Mein Bruder hörte den Löwen unmittelbar neben sich und warf seinen Speer nach ihm. Er verfehlte ihn. Und wir konnten von Glück sagen, dass er auch uns verfehlte. Schließlich gewöhnten wir uns an die Dunkelheit. Dennoch war es nach wie vor schwierig, einen Löwen und eine Kuh auseinanderzuhalten. Mein Bruder kam als Erster an die Stelle, wo die Kuh getötet worden war. Es dürfte sich folgendermaßen abgespielt haben. Zwei Löwen hatten den Pferch angegriffen. Löwen sind sehr intelligent. Sie hatten sich aufgeteilt. Einer war am Südende des Pferches geblieben, wo wir schliefen, während der andere ans Nordende gegangen war. Der Wind blies von Süden nach Norden. Die Rinder witterten den Löwen an der Südseite und stürmten in Richtung Norden, wo der zweite Löwe wartete. Als ich meinen Bruder fragte, »Hey, was ist los?«, sagte er, »Der Löwe hat Ngonea getötet.« Ngonea war die Lieblingskuh meiner Mutter. Und Ngoneas Familie war in der Herde die beste. Meine Mutter konnte sich darauf verlassen, dass sie mehr Milch gab als jede andere Kuh. Sie liebte Ngonea wirklich. Sie stand sogar nachts auf, um sie zu streicheln. Ich war richtig wütend. Ich sagte, ich möchte diesem Löwen auf der Stelle gegenübertreten. Er wird einen Mann vor sich sehen, den er noch nie zuvor gesehen hat. Gerade als wir so sprachen, drang vom anderen Ende des Lagers ein zweiter Todesschrei zu uns herüber. Wieder rannten wir, aber als wir näher kamen, rief ich allen zu, nicht weiterzulaufen. Er wird alle Rinder töten, sagte ich zu meinem Bruder. Und ich glaube, an diesem Punkt setzte das Denken ein, das ich in der Schule gelernt hatte. Ich sagte zu ihm, schau, wenn wir weiter hinter dem Löwen herjagen, wird er immer weiter töten. Also warum lassen wir ihn nicht fressen, was er jetzt hat? Und morgen früh begeben wir uns auf die Jagd nach ihm. Mein Bruder meinte, ja, das ist eine gute Idee. Und die anderen stimmten zu. Zum ersten Mal fühlte ich, wie es war, zur Bruderschaft der Krieger zu gehören. Ich hatte gerade eine Entscheidung getroffen, auf die ich stolz war. Es war schlammig. Es war finster. Wir waren mitten im Nirgendwo. Und gerade jetzt waren einige der Rinder kilometerweit weg. Sie waren in alle Richtungen davongestürmt. Und wir konnten nichts zu ihrem Schutz tun. Deshalb kamen wir ins Lager zurück und zündeten ein großes Feuer an. Ich suchte meine Schuhe und fand sie. Ich hatte am ganzen Körper blaue Flecken von den Tieren, die heftig gegen mich gestoßen waren. Und meine Beine waren blutig von den Kratzern, die mir die Akaziendorn zugefügt hatten. Mir tat alles weh. Wir fingen an, darüber zu reden, wie wir am kommenden Tag den Löwen jagen würden. Ich sah meinen Bruder an, dass er besorgt war und mich von der Gefahr fernhalten wollte. Er sagte, »Hör zu, Du bist flink. Du kannst laufen. Lauf und sag den Männern in den anderen Lagern, sie sollen uns zu Hilfe kommen. Wir haben nur 3 richtige Krieger hier. Der Rest von euch ist jünger. Auf keinen Fall, sagte ich. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich bin ein Krieger. Ich bin genauso tapfer wie du und ich gehe nirgendwo hin. Ich hatte zu dem Zeitpunkt noch keinen Löwen gesehen, weigerte mich aber kategorisch, das Lager zu verlassen. Mein Bruder sagte, ich bitte dich noch einmal zu gehen. Geh und hol Hilfe. Sag den Kriegern, dass wir die 2 Löwen gefunden haben, die uns schon einige Zeit bedrohen und dass wir sie heute töten müssen. Daraufhin sagte ich, nein, ich gehe nicht. Na schön, meinte er und schickte den jüngsten Jungen los, der erst 8 war. Als der Tag anbrach, nahm ich den Speer des kleinen Jungen und verließ mit den anderen das Lager. Keine 200 Meter entfernt waren die beiden Löwen. Der eine hatte seinen Kopf geradewegs in der Kuh und fraß von den Innereien. Der andere, eine Löwin, lag einfach da. Sie hatte sich vollgefressen. Als wir auf sie zugingen, sangen wir ein Löwenlied. Wir werden den Löwen kriegen. Es wird für uns alle ein großer Tag. Alle Krieger werden glücklich sein. Wir werden alle unsere Kühe retten. Als wir näher kamen, ermahnte uns der alte Mann, der bei uns war, vorsichtig zu sein. Wir sollten warten, bis Hilfe einträfe, sagte er. Das ist gefährlich. Ihr macht euch keine Vorstellung, wozu Löwen imstande sind. Aber niemand hörte auf ihn. Die anderen sagten, wir können es schaffen. Jedermann muss tapfer sein. Wir machten uns gegenseitig Mut, indem wir uns anstachelten. Mein Bruder war so wütend, weil die Lieblingskuh unserer Mutter getötet worden war, dass er weinte. Ihr habt Gornea getötet, sagte er. Ihr werdet dafür bezahlen. Alle waren wie in Trance. Ich hatte das Gefühl, dass irgendetwas in mir kurz davor war zu zerplatzen, dass mein Herz aus meiner Brust herauszutreten drohte. Ich war bereit. Dann standen wir den Löwen gegenüber. Die Löwin entfernte sich, doch der Löwe blieb, wo er war. Unsere langen Speere hochhaltend, bildeten wir einen kleinen Halbkreis um den Löwen. Wir bewegten uns nicht. Der Löwe hatte aufgehört zu fressen und schaute uns jetzt an. Es war, als ob er genau mich anblickte. Er war groß, wirklich groß. Sein Schwanz peitschte den Boden. Ein lautes, warnendes Brüllen kam aus seiner Kehle. Alles erbebte. Die Erde, auf der ich stand, begann zu zittern. Ich konnte geradewegs in seinen Rachen blicken. So nah waren wir ihm. Sein Maul war riesig und voller Blut von der Kuh. Ich konnte seine Zähne zählen. Sein Gesicht und seine Mähne waren rot vom Blut. Überall war Blut. Der Löwe richtete sich langsam auf, so dass er sich uns in voller Größe zeigen konnte. Er brüllte erneut. Das zweite Gebrüll zerriss mir fast das Trommelfell. Jetzt schritt der Löwe in kleinen Kreisen auf und ab. Er sah auf unsere Füße und dann in unsere Augen. Es heißt, ein Löwe könne vorhersehen, wer als erster seinen Speer auf ihn schleudern wird. Ich schob mich näher an meinen Bruder heran, wobei ich darauf achtete, keinen Hinweis zu geben, dass ich meinen Speer heben und werfen würde. Dann fragte ich ihn, wo ist das andere Lager? Mein Bruder meinte, oh, du wirst jetzt doch gehen? Er sah mich auf eine Weise an, die zu besagen schien, pass auf, es könnte jemand denken, du hättest Angst. Aber ich erwiderte nur, sag mir einfach, wohin ich gehen soll. Er zeigte mir die Richtung, in der andere Rinderpferch lag. Ich gab ihm meinen Speer. Er wird dir helfen, sagte ich, und brach auf. Kein Krieger drehte sich um zu sehen, wohin ich ging. Sie konzentrierten sich alle auf den Löwen. Als ich zum nächstgelegenen Lager lief, sah ich, dass der kleine Junge seine Sache gut gemacht hatte. Viele Krieger kamen herbei. Sie sangen Lieder, in denen sie unsere Krieger baten, auf sie zu warten. Der Löwe wich nicht von der Stelle, bis er die vielen Männer herankommen sah. Rot gekleidete Krieger. Für ihn muss es so ausgesehen haben, als sei der ganze Hang rot gefärbt. Da begann der Löwe einen Fluchtweg zu suchen. Die Krieger waren der Auffassung, dass der Löwe zu viel gefressen hatte, um schnell laufen zu können, und dass der schlammige Untergrund ihn bremsen würde. Sie dachten, dass sie ihn verfolgen und töten könnten. Sie lagen falsch. Als sie ihre Position bezogen, rannte der Löwe plötzlich los. Die Krieger blieben zurück. Sie konnten nichts tun, außer beten, dass sie diesem Löwen wieder begegnen würden. Von dem Augenblick an wusste ich, dass es im Dorf heißen würde, ich wäre vor dem Löwen davongelaufen. Es gab keine Möglichkeit, das zu verhindern. »Du kennst den jungen Lekoton, den Krieger?« »Ja.« »Er hatte Angst vor dem Löwen.« Mein Bruder versuchte, mir beizustehen. Aber wenn in unserer Gesellschaft erst über einen geredet wird, ist alles zu spät. Daher wusste ich, dass ich mich selbst beweisen musste. Dass ich beweisen musste, ich war kein Feigling. Von da an ging ich jedes Mal, wenn ich in den Ferien nach Hause kam, allein zum Rinderpferch. Ich nahm meinen Speer und zog meine Schuhe an. Selbst wenn ich vom Dorf aus fast 50 Kilometer laufen musste, ging ich allein, durch dick und dünn, durch Wald und Wüsten. Wenn ich dort ankam, trieb ich die Rinder allein auf die Weide. Stets hoffte ich, unser Vieh würde von irgendwas angegriffen, sodass ich es verteidigen könnte. Der Stolze. Meine Altersgenossen kennen meinen Mut. Sie sagen, ich sei ein Löwe. Ich brülle Tag und Nacht. Mein Volk spricht die Ma-Sprache. Deshalb heißen wir Maasai. Die Ma-Kultur setzt sich aus vielen Untergruppen zusammen. Darunter sind auch die Areal, zu denen ich gehöre. Die Areal sind eigentlich ein Gemisch aus zwei Gruppen, den Samburu und den Rendille. Meine Mutter ist Rendille, mein Vater war Samburu. Wir sind Nomaden. Wir leben dort, wo es für die Rinder am besten ist, wo es gutes Gras und Wasser gibt, abseits von Krankheiten und Insektenplagen. Wenn das Gras zur Neige geht oder das Wasser austrocknet, ziehen wir weiter. Ein Krieger legt auf der Suche nach neuem Weideland vielleicht 40 bis 50 Kilometer am Tag zurück. Er steht einfach auf und geht los. Er wird ein Auge auf die Qualität des Grases haben und nach Anzeichen von Raubtieren Ausschau halten oder von Menschen, die Viehdiebe sein könnten. Dann kommt er zurück. Selbst nachts weiß er ganz genau, wo er ist. Er riecht die Bäume. Und er weiß, dass an dieser und jener Stelle ein bestimmter Baum steht. Oder er hört einen bestimmten Vogel und weiß genau, wo dieser Vogel lebt. Wenn er zurück ist, wird er mit der Familie oder dem Dorf diskutieren, was er gesehen hat. Und dann entscheiden sie, ob sie die Herde dorthin treiben sollen. Die Menschen, die Ma sprechen, lebten einst in ganz Kenia, vom Norden bis in den Süden. Nairobi, der Name der Hauptstadt im Süden, ist ein Ma-Wort mit der Bedeutung kalt. Mein Urgroßvater weidete seine Rinder noch weit im Süden, bis Nakuru. Das ist fast 500 Kilometer von unserem jetzigen Wohngebiet entfernt. Heute gibt es mehr Menschen, mehr Städte, mehr Grenzen. Man hat Nationalparks eingerichtet. Es ist schwieriger geworden, umherzuziehen. Und wir leben in einem kleineren Territorium im Norden. Es gibt mehrere tausend Areal. Ich kenne die genaue Zahl nicht, weil wir Menschen nicht zählen. Das ist tabu. Es gilt als besitzergreifend. Selbst wenn die Volkszähler von der Regierung kommen, sagen wir ihnen keine Zahl. Meine Mutter schaut in die andere Richtung und nennt Namen. Sie sagt, der und die sind meine Kinder. Aber sie nennt ihnen keine Zahl. Sie sollen selbst damit klarkommen. Ich wurde am Ende der Regenzeit geboren. Daher war alles grün. Die Menschen waren froh. Sie mussten nicht zu schwer arbeiten. Die Jugendlichen mussten das Vieh nicht allzu weit auf die Weide treiben. Niemand musste allzu weit gehen, um Wasser zu holen. Wasser war überall. Das war im Marsabit District, südlich der Grenze zu Äthiopien. Es ist eine Gegend mit niedrigen, sanft ansteigenden Hügeln. Das Tiefland ist trocken, fast eine Wüste. Doch die Hügel sind kühler und feuchter, vor allem während der Regenzeit. Zu der Zeit lag mein Dorf an der Flanke eines kleinen Hügels namens Kamboe. Vor meiner Geburt bestand meine Familie aus meinem Vater, seinen zwei Frauen, meiner Mutter und meiner anderen Mutter, einem viel älteren Bruder namens Pareikon, der der Sohn meiner anderen Mutter war und ein Vater für mich wurde, als mein Vater starb, und meinen beiden älteren Brüdern Ngolion und Matrion, die 8 und 5 Jahre alt waren. Ngolion und Matrion halfen meiner Mutter sehr viel. In den meisten Familien gibt es Mädchen, und die Mädchen holen Wasser und sammeln Brennholz. Aber in meiner Familie gab es keine Mädchen. Also erledigten das meine Brüder. Allerdings lachten die Leute über sie. Die Mädchen im Dorf lachten und sagten, »Schaut euch die an, sie machen Frauenarbeit.« Aber meine ganze Familie, wir alle lieben unsere Mutter so sehr. Also stellten meine Brüder ihren Stolz hintan und holten Wasser und Holz und erledigten auch die anderen Arbeiten. Auf eines könnt ihr aber wetten. Beide wünschten sich, dass beim nächsten Mal ein Mädchen geboren würde. Nicht jedoch mein Vater. Er wollte einen Jungen, weil die Jungen für das Vieh sorgen. Er wollte einen weiteren Hirten. Meine Brüder aber und meine Mutter wollten ein Mädchen. Unsere Hütte stand unter einer Akazie, die noch heute dort wächst. Meine Mutter ging während ihrer Schwangerschaft, bis die Wehen einsetzten, ihren alltäglichen Arbeiten nach. An dem Abend, als ich geboren wurde, war sie bei der Gruppe Frauen, die Brennholz sammelte. Manche von den Hebammen rieten ihr davon ab, aber sie arbeitete gern und ging trotzdem. Am selben Abend trennte sich ein Stier von der Herde und kam bis zur Hütte meiner Mutter. Es war ein Stier aus einer Rinderfamilie, die wir immer noch haben. Er kam nie zur Hütte meiner Mutter. Nie. Aber an jenem Tag erschien er dort und rieb sich an der Hütte. Einer der Ältesten sagte, »Es wird ein Junge, ob es euch gefällt oder nicht.« Etwa um Mitternacht, wenn die Nacht ausgeglichen ist, wie die Alten sagen, setzten bei meiner Mutter die Wehen ein. Frauen kamen mit Kräutern und anderen Dingen. Und als ich geboren wurde, lief jemand hinaus und sagte zu meinem Vater, »Hey, Lekoton, Tivalasche, Stierkälbchen.« In meiner Sprache reden wir bei der Geburt eines Kindes nicht von Junge oder Mädchen, sondern von Lasche, was so viel wie Stier bedeutet, oder von Gasche, Kuh. Mein Vater stieß seinen Erkennungslaut aus. »Hey!« Jedermann benutzt einen solchen charakteristischen Laut, wenn er erkannt werden will. Wenn ich jetzt mitten in der Nacht zur Hütte meiner Mutter käme, würde ich, damit meine Mutter mich erkennt, diesen Laut von mir geben. »Harump!« Und meine Mutter würde sagen, »Das ist mein Sohn.« Auch noch nach 10 Jahren. Mein Vater stieß also sein »Hey« aus und sagte, »Ja, es kommt ein weiterer Hirte.« Und meine Mutter und meine Brüder? Sie waren außer sich, weil sie wussten, dass sie jetzt noch härter arbeiten mussten, um mehr Holz und Wasser heranzuschaffen. Trotzdem dankte meine Mutter dem Schöpfer. Und die Frauen kamen alle herbei und stimmten ihre Lieder an. Wenn im Dorf ein Kind geboren wird, ist das Anlass für ein großes Fest. Aber es gab ein Problem. Obwohl wir Regenzeit hatten und alles grün war, war in der Gegend eine Krankheit ausgebrochen und die Menschen sorgten sich um ihre Rinder. Wenige Tage vor meiner Geburt hatte das Dorf eine Versammlung abgehalten. Gras und Wasser waren überall vorhanden, also hatte man sich darauf geeinigt, dass die Zeit für einen Ortswechsel günstig war. Nun kann aber ein Dorf einen Tag nach der Geburt eines Kindes nicht aufbrechen, weshalb die Ältesten beschlossen, sich erst 2 Tage später auf den Weg zu machen. Ein anderes Problem war, dass ich die Brust verweigerte. Ich wollte einfach nicht trinken. Deshalb meinte eine Frau, »Oh, Lemasolai, ein Stolzer. Er ist stolz, er verweigert die Brust.« So erhielt ich meinen Namen, Lemasolai. Sie probierten jeden Trick. »Nimm die Kuh«, sagte mein Vater. »Ich gebe dir diese Kuh da. Und ich gebe dir auch noch die andere dort, wenn du dich stillen lässt.« Aber ich hörte nicht darauf. Wir hatten damals eine Kuhkalb, das seine Mutter verloren hatte. Es schlief, zusammen mit einigen Zicklein, in der Hütte bei uns. Mein Vater hatte eine Lederflasche angefertigt, um dem Kalb zu trinken zu geben. Und eine Frau sagte, »Hey, warum kann er nicht gemeinsam mit dem Kalb trinken?« So wuchs ich heran, indem ich aus derselben Flasche wie die kleine Kuh trank. Viele der Kinder machten sich über mich lustig. und ich legte ziemlich stark an Gewicht zu, weil ich anstelle der Milch meiner Mutter eine Menge rahmige Milch von der Kuh bekam. Aber meine Familie schenkte mir diese Kuh. Es war die erste, die mir gehörte. 2 oder 3 Tage später brach das Dorf auf. Ich wurde in einen Tragekorb aus Kuhhaut und Bambus gelegt, den man auf einen Esel setzte. Meine Mutter ging neben mir. Wir zogen einen ganzen Tag lang in eine andere Gegend. So begann mein Leben als Nomadenkind schon, als ich 3 Tage alt war. Der kneifende Mann. Mein Lager ist voller furchtloser Krieger. Der Krieger meiner Generation. Manche Leute würden vielleicht sagen, unsere Gesellschaft sei primitiv. Aber es ist, wie ich meine, das beste, fairste System, das ich kenne. Unser System beruht nicht nur auf der Familie, sondern auch auf der Dorfgemeinschaft. Niemand muss hungern. Wir kümmern uns umeinander. Wir achten aufeinander. Kinder respektieren die Älteren. Wenn Kinder etwas falsch machen, kann jeder Erwachsene sie zurechtweisen. Was bedeutet, dass im Dorf alle gleich sind. In fast jedem Dorf gibt es jemanden, der für die nötige Disziplin sorgt. Er wird der kneifende Mann genannt. Er bestraft ungehorsame Kinder, indem er sie kneift. Er kneift dich wirklich fest in die Beine. Und ich kann euch sagen, wer einmal gezwickt wurde, vergisst es nicht. Wenn Eltern möchten, dass ihre Kinder gehorchen, sagen sie zu ihnen, wenn du dich nicht benimmst, rufe ich nach dem kneifenden Mann. Das genügt in der Regel. Der kneifende Mann ist in jedem Dorf eine furchteinflößende Person. Manchmal hat er lange, spitze Fingernägel oder Haare im Gesicht. Er kaut Tabak und schaut böse drein. Unser kneifender Mann war der Allerschlimmste. Du wolltest dich auf keinen Fall mit ihm anlegen, denn dann hatte er ein Auge auf dich und sagte den kneifenden Männern in den anderen Dörfern, sie sollten gleichfalls auf dich achten. Und Eltern schützen ihre Kinder selten vor dem kneifenden Mann, weil so die Disziplin in der Gemeinschaft durchgesetzt wird. Eine Regel, gegen die ich oft verstieß, lautete, nicht allein in andere Dörfer zu gehen. Wir Nomaden leben in einer Gegend mit gefährlichen Tieren und giftigen Schlangen. Unsere Dörfer liegen gewöhnlich 3, 4, 5 Kilometer und mehr voneinander entfernt, weshalb man Kindern davon abrät, zum Spielen in andere Dörfer zu laufen. Es ist einfach zu gefährlich. Aber ich spielte gern mit meinen Freunden in den verschiedenen Dörfern. Eines Tages, ich war vielleicht 6 oder 7 Jahre alt, schickte man mich wie üblich mit den Kälbern hinaus auf die Weide. Ich bat einen meiner Freunde, pass bitte eine Zeit lang auf meine Kühe auf. Ich möchte mit einem Freund im nächsten Dorf spielen. Ich revanchierte mich immer, indem ich die Tiere anderer Kinder hütete, wenn sie irgendwohin wollten. Das Dorf, das ich besuchen wollte, war 3 oder 4 Kilometer weit weg. Der schmale Pfad dorthin schlängelte sich durch die Wälder. Ich rannte los, aber ich war noch nicht sehr weit gekommen, als ich nach einer Biegung dem kneifenden Mann von Angesicht zu Angesicht gegenüberstand. Sobald er mich sah, ging er in die Hocke und streckte seine Hände nach mir aus. Seine Fingernägel waren lang, schmutzig und scharf. Tabaksaft tropfte von seinem Bart. Er fuchtelte mit seinen Händen, bereit zum Kneifen. Wenn der kneifende Mann dich auf diese Weise erwischt, bringt es nichts wegzulaufen, weil er sich an dich erinnern wird. Beim nächsten Mal, wenn er dich sieht, kneift er dich umso heftiger. »Wo gehst du hin?« Ich musste schnell überlegen. Meine Mutter hat mich gebeten, im nächsten Dorf etwas Zucker für den Tee zu besorgen und auch Teeblätter, falls sie welche haben, sagte ich. Zu dieser Tageszeit? Ich meinte, oh ja doch, sie möchte den Zucker gleich haben und sagte mir, ich solle mich beeilen. Er schaute mich an und sagte, gut, Ich war gerade zu eurem Haus unterwegs, also werde ich sie fragen. Schön, erwiderte ich und ging weiter. Aber sobald er mich nicht mehr sehen konnte, verließ ich den Pfad und lief so schnell ich konnte durch den Wald, um vor ihm die Hütte meiner Mutter zu erreichen. Es war mir egal, ob Elefanten oder Nashörner mich töteten. Ich hatte mehr Angst vor ihm als vor irgendeinem wilden Tier. Als ich daheim war, beichtete ich meiner Mutter die ganze Geschichte. »Mama, ich habe heute einen Fehler gemacht. Ich habe meine Kühe bei den anderen Kindern gelassen und der kneifende Mann hat mich erwischt. Mama, ich wollte so gern mit meinem Freund spielen. Ich habe ihn schon so lange nicht mehr gesehen.« Meine Mutter war schockiert. »Du hast unsere Kühe bei einem anderen gelassen? Was für ein Sohn bist du nur!« »Bitte, Mama, beschütz mich nur heute. Ich werde es nie wieder tun. Es ist das einzige Mal, dass ich dich darum bitte, mich vor dem kneifenden Mann zu beschützen. Bitte, Mama, wenn er kommt, sag ihm einfach, du hättest mich Zucker holen geschickt.« »Geh«, sagte sie. Und ich machte mich davon, um nach meinen Kühen zu sehen. Tatsächlich erschien der kneifende Mann ein wenig später vor unserer Hütte. »Hey, Nkariri Lekuton, bist du zu Hause?« rief er. »Ja.« »Bekomme ich einen Schluck Tee?« »Ja, ich koche gerade welchen. Komm herein und ruh dich aus.« Während er seinen Tee schlürfte, meinte er, »Ach, übrigens habe ich gerade deinen Sohn gesehen auf dem Weg, der vom Dorf wegführt. Oh ja, ich habe ihn ins nächste Dorf um Zucker geschickt.« Meine Mutter liebt mich so sehr. Sie stand mir bei. Das war's. Aber wenn ich meiner Mutter nichts erzählt hätte, hätte ich zweifachen Ärger gehabt, mit dem kneifenden Mann und mit ihr. Aber ich war ein unternehmungslustiger Junge, und nicht immer hat mir meine Mutter geholfen. Einmal zog mir ein Krieger direkt vor unserer Hütte mit der Gerte eins über, und meine Mutter tat nichts, um ihn daran zu hindern. An diesem Tag, als ich mit meinen Freunden auf unsere Kälber aufpasste, tat ich so, als wäre ich einer der Krieger aus dem Dorf. Kleine Jungen imitierten oft Krieger, die sie bewunderten und denen sie nacheiferten. Aber das hier war was anderes. Ich ahmte diesen Krieger nach, um mich über ihn lustig zu machen. Ich sagte, »Wer ist das? Wer ist der hässliche Krieger? Seht ihr, wie er herumstolziert?« Den Kindern gefiel es. Sie lachten immerzu, weshalb ich den ganzen Tag damit weitermachte. Aber abends erzählte eines der Kinder dem Krieger davon. Ich hatte mich respektlos einem Älteren gegenüber gezeigt, und das ist in unserer Gesellschaft besonders schlimm. Zu der Zeit erledigte ich gern Sachen für ältere Leute. Ich mochte es, loszulaufen, um jemanden einen Gefallen zu tun, indem ich ihm Zucker oder Tee besorgte oder eine Nachricht übermittelte. Ich liebte es zu laufen. Als der Krieger an jenem Abend zu unserer Hütte kam und nach mir fragte, glaubte ich, es ginge um etwas derartiges.
»Ngoto Limasolai? Limasolais Mutter?« rief er.
»Ja«, gab sie zur Antwort.
»Wo ist Limasolai heute?«
»Hier bin ich«, schrie ich und kam ganz schnell aus der Hütte. Kaum war ich draußen, hatte er mich schon gepackt. Mit einem dünnen Zweig zerschnitt er die Luft wie mit einem Schwert. Schuff! Als ich dieses Geräusch hörte, dachte ich, oh weia.
»So, so. Du hast dich also den ganzen Tag lang lustig über mich gemacht.«
»Nein, nein, das war ich nicht«, sagte ich.
»Erzähl schon. Was hast du gesagt? Erzähl mir alles.«
Dann nahm er die Gerte und juh, juh, juh. Er schlug mich auf Knie, Schenkel, Waden, wo keine Striemen zurückblieben. Dann sagte er, »Verschwinde.« Ich rannte davon und ging meine Freunde suchen. Wer mochte mich verpfiffen haben? Wir hatten eines der Mädchen in Verdacht, mit dem wir an dem Tag gespielt hatten. Wenn sie am nächsten Tag mit ihren Kälbern nicht kam, so unsere Vermutung, dann wäre sie diejenige, die mich verraten hatte. Sie ließ sich eine Woche lang nicht blicken. Meine Mutter hörte, wie mich der Krieger auspeitschte, aber sie äußerte nie auch nur ein Sterbenswörtchen darüber. Das ist Teil unserer Disziplin. Wir haben in unseren Dörfern nicht viele respektlose Kinder. Dafür kann ich mich verbürgen.